Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Michael Braun, Alexander. Namaste.
Namaste, guten Tag.
Was haben denn Shampoos, Bungalows, Pyjamas, Schals, Knöpfe, Schach und die Zahl 0 gemeinsam? Sie können das beantworten.
Sie kommen im Wesentlichen alle aus Indien oder auch vom Subkontinent jedenfalls.
Das würde man so gar nicht vermuten. Wie verhält es sich bei der Zahl 0?
Da weiß ich die Details nicht, aber es gab schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden extrem kluge Mathematiker dort. Nicht? Und die Wissenschaft hat eine Blüte erlebt, immer wieder phasenweise. Und irgendwann kam man auf den Gedanken, dass man doch nicht nur 1, 2, 3, 4 Gemüsestücke zählen könnte, sondern vielleicht auch eine Null hilfreich wäre, ja, um das voneinander abzugrenzen, damit zu rechnen. Et voilà, hatte man dann also die Null als Konzept erfunden. Ist natürlich sehr folgenreich.
Und was man so sehr nach Indien packen würde, das Curry, wo gehört's hin?
Ja, das Curry, das ist eigentlich ein Begriff aus dem Tamilischen, wenn ich das richtig erinnere. Es kommt im weiteren Sinne schon aus dem tamilischen Kulturbereich, also Südindien, wo Tamil Nadu ist heute, Sri Lanka auch. Und eigentlich heißt das so eine feuchte Soße, eine feuchte Beilage, die man normalerweise zu Reis gegessen hat, vegetarisch oder auch nicht vegetarisch, de facto meistens vegetarisch. Und das war eigentlich früher das Curry. Und die Briten, die das mit der Sprache nicht immer allzu elegant gelöst haben im Laufe der Jahrhunderte, die haben daraus irgendwann Curry gemacht. Und ein Curry war dann irgendwas Braunes, Soßiges, Scharfes in der Regel. Aber eigentlich würde das heute kein Mensch sagen in Indien. Nicht? Also man weiß schon, was es ist natürlich, aber was man sagen würde, ist Masala. Irgendwas Masala. Masala Chai oder so, das heißt gewürzt.
Und warum Sie sich so gut auskennen in Indien, liegt zum einen daran, dass Sie einige Jahre dort gelebt haben. Mhm. Sie waren Korrespondent in Mumbai.
Richtig?
Sie waren auch einige Jahre in London, in New York. Sie sind Wirtschaftsjournalist. Ja. Wann waren Sie denn zuletzt in Indien?
Ich war zuletzt im Januar da, angefangen in Delhi, wo ich auch relativ viel immer zu tun habe. Die Hauptstadt natürlich, jetzt auch die größte Stadt von ganz Indien, eine Riesenstadt. Ich war dann in Rajasthan in Mumbai, früher das Bombay, hatte dann in Hyderabad zu tun, das ist in Zentralindien, und bin dann im Wesentlichen von Hyderabad nach ein paar Tagen in Mumbai nach Deutschland wieder zurückgekehrt. Und seitdem ist es halt ein bisschen schwierig gewesen durch die Pandemiesituation, und seitdem fehlt mir Indien.
Sie haben über Indien geschrieben, nämlich Indien Superpower. Ja. Und da beginnen Sie auch erstmal mit vielen Klischees. Wie ist denn so das allgemeine Indien-Image?
Also in Deutschland, das gilt wahrscheinlich für einen Großteil der gesamten westlichen Welt im weitesten Sinne, also Nordamerika, Westeuropa, so die Richtung. Naja, das sind alles in der Regel unangenehme Dinge. Da ist dieses Klischee der, schreckliches Wort, Überbevölkerung, zu viele Menschen, das Klischee der Armut, Umweltverschmutzung, die schlimmste Luft auf dem Planeten, wobei das technisch im Winter sogar stimmt, Gewalt, Vergewaltigung, Kriminalität. So, das sind so die Begriffe. Und an denen ist überhaupt nichts falsch. Da ist überall immer ein Kern Wahrheit drin. Der ist auch wichtig, der ist relevant. Der wird in Indien auch diskutiert, rauf und runter.
Ja, gerade Überbevölkerung, darüber schreiben Sie ja auch. Da kommen ja jeden Tag 40.000 Menschen
dazu.
Ja,
wobei bei dem Begriff würde ich mich schwer tun. Das stimmt, die Bevölkerung wächst um netto 40.000 ungefähr am Tag, selbst in Pandemiezeiten. Das ist schon richtig. Überbevölkerung, da würde ich mich schwer tun, weil Indien heute, weiß ich, 4, 5 Mal so groß ist wie vor 150 Jahren von der Bevölkerung her, wirtschaftlich aber wiederum viel besser dasteht. Da ist gar keine Spur von Überbevölkerung, meines Erachtens.
Sie zitieren Mark Twain, der sagte, der Durchschnittsmensch hat so gut wie kein Wissen über ferne Länder. Als Sie nach Indien gegangen sind, was wussten Sie denn über das Land?
Auch nicht so schrecklich viel. Vielleicht ein Tick mehr, als Mark Twain so trefflich formuliert hat vor mehr als 100 Jahren, glaube ich. Ich war ein paar Mal in Indien gewesen, schon.
Und das erste Mal gab es einen Kulturschock?
Nee, gar nicht. Nee, Kulturschock gar nicht. Ich hatte einen Kulturschock in meinem Leben, da war ich aber erstens sehr jung und zweitens war das ausgerechnet in England, wo man das nicht unbedingt erwarten würde, aber da hatte ich einen Kulturschock.
Wegen?
Ist aber lange her. Nee, in Indien nicht. Und ich war, als ich das erste Mal da war, zufälligerweise in Goa, das muss man sich, ich sage das mal sehr platt, ein bisschen vorstellen wie das Mallorca von Indien. Ja, das ist also touristisch erschlossen, grüne Palmen ist relativ schön, ein Naherholungsgebiet gewissermaßen. Das war also sehr schön und da war ich auch in Mumbai. Nee, Kulturschock gar nicht, das war alles hochinteressant.
Ich dachte nur gerade, Britisch-Indien war Indien ja auch lang und als Sie sagten, ja. Sie hatten den Kulturschock in Großbritannien, was war das denn dann für ein Kulturschock?
Ach, ich bin da auf sehr komplizierten Wege in das britische Bildungssystem geworfen worden. Und das ist eine Veranstaltung für sich. Ja, also das muss man erst mal verkraften. Wenn man es denn verkraftet hat, dann ist man wahrscheinlich ein besserer Mensch, in mancher Beziehung gescheit, aber ich war wirklich jung damals. Ne?
Wir hatten jetzt gerade angesprochen, dass immense Bevölkerungswachstum in Indien. 40.000 Menschen kommen da pro Tag hinzu. Stellt man sich natürlich automatisch die Frage, wie sollen all diese Menschen ernährt werden?
Ja.
Welche Lösung gibt's da?
Naja, das ist ein dynamischer Prozess. Und es ist übrigens auch nicht nur eine Ernährungsfrage, sondern da hängt ja vieles daran. Es brauchen im Wesentlichen 40.000 Menschen jeden Tag ein Dach über dem Kopf. Ernährung, Kanalisation, gesundheitliche
über
Versorgung,
Über Slums haben wir
Ausbildung.
Noch gar nicht gesprochen, ja.
Genau, ja, Slums sind wiederum, das ist wieder ein komplexes Phänomen, aber sie müssen im Grunde genommen ja alles bereitstellen. Und dazu gehört natürlich auch die Ernährung oder sauberes Wasser beispielsweise. Das ist schon alles richtig, aber es ist ein dynamischer Prozess. Man muss auch sehen, Indien ist eben ein Land mit knapp 1,4 Milliarden Menschen heute, im Wesentlichen so groß wie China. Und wenn 1,4 Milliarden Menschen jeden Tag, wo die Sonne aufgeht, anpacken, die kriegen schon eine ganze Menge bewegt. Die kriegen auch mal Wohnungen gebaut, ja, jedenfalls in normalen Zeiten.
Sie sprechen von einer Supermacht. Was überzeugt Sie denn, dass Indien diese Supermacht schon ist?
Also erstmal, ich bin von Haus aus ja Wirtschaftswissenschaftler, erstmal die reinen nackten wirtschaftlichen Zahlen. Da gibt es zwei, jetzt sehr vereinfacht gesagt, zwei Methoden, wie Sie zählen können. Wenn Sie sich mal die Wirtschaftsleistung Indiens auf Dollarbasis, was das Übliche ist, anschauen, dann ist Indien heute schon die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wenn Sie die bessere Methode nehmen, das ist das, was man kaufkraftparitätisch nennt, berücksichtigt man die unterschiedlichen Einkommensverhältnisse. Das ist die bessere Methode meines Erachtens. Wenn Sie die benutzen, dann ist Indien sogar auf Platz 3 hinter Amerika und China. China auf Platz 1, Amerika auf Platz 2, also weit vor Deutschland. China spielt schon absolut in der ersten Liga wirtschaftlich. Natürlich bei großer Bevölkerung.
Und Indien ist geprägt von vielen Superlativen. Michael Braun, Alexander, Sie benennen sehr viele in Ihrem Buch. Und bei einigen ist man wirklich überrascht. Was hat es denn mit Indien und Whisky auf sich?
Indien ist eigentlich, die Inder sind eigentlich keine Gesellschaft, wo besonders viel Alkohol getrunken wird. Also Wein zum Beispiel, das ist eher in homöopathischen Dosen, wobei es richtige Weinanbaugebiete gibt. Ja, aber Whisky wiederum, der ist tatsächlich sehr, sehr gefragt. Das ist tatsächlich das Typische, wenn Sie, sagen wir mal, zu einem schönen Abendessen eingeladen sind bei relativ gut situierten Leuten. Da gibt es als Aperitif, also vor dem Essen, vor den Snacks, erstmal so ein großes Saftglas voll Whisky zur Begrüßung. Genau, da ist man dann erstmal gefordert gewissermaßen. Das ist einfach guter Ton. Das deutet dann auch manchmal an, da weiß der Gastgeber vielleicht auch nicht immer um die Folgen von Whisky. Aber es wird tatsächlich extrem viel Whisky, in Anführungsstrichen muss man sagen, produziert und auch konsumiert. Wobei fairerweise, da steht in Indien immer Whisky drauf. Das sind also so Marken, die kennt man hier gar nicht. So Royal Stag, also königlicher Hirsch und so. Völlig unbekannt in Europa. Die gibt's da, die sind da auch richtig groß. Steht auch Whisky drauf. Aber ob es sich nun um Whisky handelt oder nicht, es ist hoch umstritten. Beziehungsweise Kenner, die aus der Branche sind, für die ist das eigentlich eher Rum. Aber es wird in Indien tatsächlich als Whisky verkauft und wird auch ganz gerne getrunken, rauf und runter.
Und es gibt natürlich auch ganz viele Herausforderungen für das Land. Wir haben eben einige schon angesprochen. Zum Beispiel das Bevölkerungswachstum. Natürlich denkt man bei Indien auch sofort an den Männerüberschuss, Sterilisation, Abtreibungen bei Mädchen. Ist auch ein Thema, was unsere SWR1-Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Sonja hat da auch gleich nachgefragt. Also insofern, vielleicht können Sie das direkt beantworten.
Ja, also es gibt in der indischen Gesellschaft, in weiten Teilen der indischen Gesellschaft, der konservativen Gesellschaft, definitiv eine Präferenz für Jungen gegenüber Mädchen. Das ist, das muss man ganz klar sagen, meines Erachtens ein Schandfleck auf der indischen Gesellschaft. Und beispielsweise Narendra Modi, der Regierungschef, der auch in vieler Beziehung sehr umstritten ist, sieht es ganz genauso und artikuliert das auch öffentlich, was meines Erachtens ein wichtiges Signal ist. Das ist natürlich völlig inakzeptabel. Also so von den Dimensionen her, es gibt ja so eine biologische Rate, es werden tendenziell immer ein paar Jungs mehr geboren als Mädchen, so 105 zu 100 ungefähr. Das ist das biologische Verhältnis. In Indien werden gezielt Mädchen abgetrieben, sodass die Verhältnisse eher so, ich würde jetzt mal sagen, Pi mal Daumen, in einigen Regionen 100 zu 80 sind. Ja, das wird also in vielen Jahren zu einem massiven Männerüberschuss führen. Ich will das in überhaupt keiner Weise rechtfertigen, das ist es nicht. Man muss aber sich gelegentlich fragen, wie kommt das eigentlich? Und da gibt es mehrere Gründe dafür. Und ich nenne Ihnen mal einen oder vielleicht zwei, einen ganz kurz, Aussteuer. Wenn ein Mädchen heiratet, wird eine Aussteuer fällig. Und ob wir das jetzt gut finden oder nicht, die Aussteuer wird traditionell von der Familie des Mädchens bezahlt. Deswegen kostet ein Mädchen, wenn es heiratet, richtig Geld. Ein anderes Wichtiges ist, wenn ein Hindu stirbt, dann wird er normalerweise eingeäschert, er wird verbrannt. Das ist eine sehr schöne, beeindruckende Zeremonie. Und die Asche wird dann verstreut, beispielsweise in den heiligen Strom Ganga. Und dieses Feuer wird normalerweise angezündet vom Sohn, vom ältesten Sohn. Und wenn der Sohn nicht da ist, dann fehlt tatsächlich etwas. Und wenn Sie nur noch wenige Kinder haben, sagen wir 1 oder 2, statt 6 oder 7, haben Sie deswegen eine Präferenz für den Jungen.
Sie sprechen ja vom Kulturwandel. Findet ja, da ja auch etwas statt, dahingehend Thema Aussteuer und auch wenn jemand stirbt?
Schon, ja. Also technisch ist Aussteuer ohnehin verboten. Das ändert überhaupt nichts daran, dass sie allgegenwärtig ist. Man nennt das jetzt vielleicht anders. Geschenke an die Brautfamilie oder an die Bräutigamsfamilie oder so etwas. Ne? Das schon. Doch, es gibt in Indien einen massiven gesellschaftlichen Wandel. Und ich glaube, das Ganze wird besser. Das gesamte Bildungsniveau in Indien wird besser. Der Wohlstand nimmt zu, trotz des Sonderfalls Pandemie jetzt gerade. Und das führt definitiv dazu, dass auch diese sehr traditionellen, auch häufig unangenehmen gesellschaftlichen Muster tatsächlich nachlassen. Das ist nur zu begrüßen.
Wobei zur Tradition des Hinduismus gehört es ja auch, dass die Frau dem Mann untergeordnet ist. Modi möchte jetzt einen Hindu-Nationalstaat bauen. Wie bewerten Sie das?
Ja, ist von der Tendenz her jedenfalls richtig. Die andere große Partei, wo man meines Erachtens auch Volkspartei sagen könnte, der Kongress, ist traditionell eine säkulare Partei, also nicht an eine bestimmte Religion gebunden. Und die BJP, das ist die Partei von Regierungschef Modi, die Hauptpartei einer Koalition, die hat in der Tat den Drall zum Hindu-National. Man muss da ein bisschen differenzieren. Also in meiner Wahrnehmung, Modi ist da noch gar nicht die treibende Kraft. Das Hauptproblem ist mehr, dass er koaliert, dass er also politische Partner hat, die ihm auch helfen, bei der Regierung, auch an der Regierung zu bleiben. Und diese Partner wiederum, die sind dann doch eher vom extremen Rand, die also in der Tat sagen, Hindus first und Hindus und nur Hindus und so weiter. Die sind eigentlich das Hauptproblem. Das Problem ist weniger Modi. Ja, das Ganze ist meines Erachtens überhaupt nicht zu begrüßen. Es ist aber nur einer der Hauptaspekte, die die Regierung Modi ausmachen. Der wirtschaftliche Aspekt beispielsweise, den würde ich da bewusst ausklammern, den finde ich in der Tat positiv. Dieses Hindu-Nationale, was BJP im Verbund mit verschiedenen Koalitionspartnern machen, ja, es ist vielleicht kein Schritt in die richtige
Richtung. Wo führt das hin am Ende, wenn Sie da mal in die Kristallkugel schauen?
Ich habe keine Ahnung. Aber das ist nicht so, dass die Regierung in Neu-Delhi sagen würde, so, jetzt werden wir mal alle Hindu-National, jetzt sind wir mal an der Reihe gewissermaßen. Und das Land da mucksmäuschenstill oder die Gesellschaft mucksmäuschenstill da sitzen würde und sagen, naja, dann machen wir das jetzt halt so gar nicht. Im Gegenteil, da wird natürlich vehement drüber diskutiert. Und das an und für sich finde ich doch schon mal fabelhaft. Die 180 Muslime sind damit nicht glücklich, die 20, 25 Millionen Christen nicht, die Parsen nur teils, die Jains nur teils und so weiter und so fort. Die protestieren natürlich und das finde ich an und für sich grundsätzlich gut. Aber insbesondere die Muslime fühlen sich sehr zurückgesetzt und das finde ich auch nachvollziehbar.
Ja, offensichtlich durch ein neues Staatsbürgergesetz, was gerade die Muslime benachteiligt.
Ja, das tut es und das neue Staatsbürgergesetz, also jetzt ungefähr vor einem Jahr, also bevor die Pandemie losbrach und alles andere überschattet hat, hochunglückliche Veranstaltung. Es geht im Wesentlichen darum, die Einbürgerung von Einwanderern auf indischem Territorium zu erleichtern. Und es wurde dann eine Auswahlmethode gemacht. Es durfte eigentlich jeder relativ zügig die indische Staatsbürgerschaft annehmen, der seit dann und dann auf indischem Territorium war, egal welche Religion, nur die Muslime nicht. Und das ist natürlich höchst unfair, höchst problematisch und es ist völlig nachvollziehbar, dass sich die Muslime und im Übrigen auch viele andere denkende Menschen darüber aufgeregt haben und aufregen, muss man sagen. Ja.
Ganz viele Anmerkungen der SWR1-Hörerinnen und Hörer kommen zur Stellung der Frau. Ja. Wie entwickelt die sich aktuell?
Ich glaube, wir sehen da, und ich sage das als Außenstehender, der nicht Teil der indischen Gesellschaft per se, sondern der so als Beobachter im Grunde genommen immer nur am Rande steht. Nicht? Insofern ist das eine andere Situation. Aber ich glaube, das entwickelt sich sehr, sehr schnell und ich glaube, es entwickelt sich auch zum Besseren. Das sind also Dinge wie...
Welche Indikatoren gibt es denn dafür?
Es gibt eine ganze Menge. Also nehmen Sie zum Beispiel mal die Alphabetisierung von Frauen, die massiv gestiegen ist in den vergangenen 30 Jahren. Die Integration von Frauen nach und nach in Berufsleben beispielsweise. Das alte Muster war natürlich, und das ist nur 30 Jahre her, zu Hause Kinder, Brot backen und so weiter. Ne? Das hat sich komplett gewandelt. Der Zugang zur Bildung hat sich komplett gewandelt, beispielsweise auch durch den Bau von Toiletten. Also das ist eine Veränderung, die wird wahrscheinlich noch 2, 3 Generationen weitergehen, aber da ist eine Normalisierung die absolut begrüßenswert ist. Und es ist also toll zu sehen, es gibt natürlich auch hochkosmopolitische Frauen, die hoch erfolgreich sind auch im Berufsleben, die auch eine richtige Ikonenfunktion haben inzwischen. Und das ist großartig zu sehen. Man darf immer nicht vergessen, India hatte schon lange Staatschefs, Regierungschefs. Da haben wir das in Deutschland noch nicht gehabt. Denken Sie an Indira Gandhi, problematische Politikerin, aber natürlich hochpräsent.
Michael Braun-Alexander ist zu Gast. Als Indien-Experte wollen wir drauf gucken auf das Image des faulen Volks, was Mahatma Gandhi schon vor mehr als 100 Jahren als Klischee beschrieben hat. Wie sieht es denn aus heute damit?
Wie faul sind die Inder? Das ist eigentlich völliger Blödsinn. Ja, die Weisheit der Menschheit ist manchmal wirklich grenzenlos, nicht? Aber man hört es tatsächlich gelegentlich, insbesondere mit Bezug auf andere Kulturen, sagen wir mal im weiteren Sinn in Afrika oder auch in Asien, nicht? Ja. Ich sage das jetzt bewusst so entsetzlich, der Inder weiß ja nicht zu arbeiten.
Klären Sie uns auf.
Das ist also kompletter Unsinn. Ich persönlich kenne kein Volk, was so hart arbeitet, quantitativ, wie die Inder. Es gibt auch eine ganze Menge Untersuchungen. Also ich habe eine auch in dem Buch gebraucht von, ich glaube Credit Suisse war das, aus der Schweiz, führende internationale Großbank. Die hat sich einfach nur mal angeschaut, 2018, wie viele Arbeitsstunden hat denn so ein normaler Mensch in 80 oder 90 Großstädten weltweit? Die üblichen Verdächtigen, New York, Tokio, Shanghai, Frankfurt, München, Zürich, Mumbai, Delhi und so weiter. Global. Und da kam dann also relativ zügig raus, auf Platz 1 ist Mumbai, das waren glaube ich 3300 Arbeitsstunden im Jahr. Auf Platz 4 kam Delhi, das waren nicht viel weniger, Tokio, Shanghai weit abgeschlagen, Frankfurt beispielsweise war ungefähr so die halbe Arbeitszeit von dem, was Inder arbeiten. Nun ist das nur eine Studie, muss man auch nicht überbewerten, aber der Trend ist meines Erachtens völlig richtig. Die Inder arbeiten wahrscheinlich härter als jedes andere Volk, was ich jedenfalls kenne. Und wir in Deutschland sind es dann gerade nicht. Da muss man wirklich mal die Relation bewahren. Wir haben, ja.
Ist das eine besondere Motivation, um aus der Armut herauszukommen? Was glauben Sie?
Ich denke, das ist schon kulturell bedingt. Man muss auch dazu sagen, Quantität ist immer nicht Qualität oder nicht unbedingt Produktivität. Es gibt auch viele Berufe, da reißen sie Stunden ab und machen nicht so wahnsinnig viel. Es gibt wahnsinnig viele Security Guards oder wenn sie Fahrer sind, sie verbringen auch 2/3 des Tages mit rumsitzen und warten und. Das muss man dann auch dazu sagen. Die Produktivität ist in der Tat nicht unbedingt hoch. Das ändert aber nichts daran, dass extrem viele in der 12 oder 14 Stunden am Tag arbeiten, 6 Tage die Woche und dann noch nicht bei der Arbeit sind, sondern noch hinfahren müssen. Ja, was war die Frage eben?
Sie zitieren aber auch dann Studien, wo das Ergebnis erschreckend war, dass viele Zehntausende Inder gar nicht zur Arbeit erschienen sind. Also auch
ja, das auch, aber das ist in der Regel, also im weiteren Sinne im öffentlichen Bereich, Lehrer beispielsweise oder wenn sie Beamter sind, also ein Einkommensverhältnis gefunden haben, wo ihr Geld kommt und niemand was unternimmt, wenn sie dann in der Tat nicht aufschlagen. Ja, ein Riesenproblem. Also der Anteil der Lehrer, die zum Beispiel nicht zum Unterricht erscheinen, aus welchen Gründen auch immer, ist kolossal in Indien.
Und gerade die Bildung ist so ein wichtiges Thema. Wie verändert sich das?
Es verändert sich insofern, als generell Indien ein sehr schönes, langfristig ein sehr schönes Wirtschaftswachstum gesehen hat. Und in weiten Bevölkerungskreisen in Indien, so in der Mittelschicht im weiteren Sinne, auch in der gehobenen Mittelschicht bei reichen Leuten sowieso, das Bewusstsein absolut vorhanden ist, dass das Allerwichtigste, was sie in der Familie tun können, die Ausbildung der Kinder ist. Das ist da. Das ist meines Erachtens auch tiefer verankert als bei uns beispielsweise. Ich kenne so viele Leute, da ist der Vater Fahrer, verdient nicht so wahnsinnig viel, schickt aber seine Kinder aufs College. Das muss man erstmal schaffen. Kolossale Leistung. Also das Bewusstsein, dass Bildung alles ist, das ist da und macht langfristig einen Unterschied.
Das Bewusstsein alleine reicht ja nicht. Es müssen natürlich auch die Bildungsinstitutionen gegeben sein. Stimmt. Und die Lehrer müssen alle vorhanden sein.
Die Lehrer müssen
sein.
In der Tat da sein. Es hilft in der Regel, ja.
Ja, erst Toiletten, dann Tempel. Das ist eine Devise des Regierungschefs von Indien, von Modi gewesen, ganz zu Anfang seines Amtsantritts 2014. Richtig. Was hat es damit auf sich?
Ja, bis 2014 war eigentlich die Grundsituation, dass ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung, sagen wir mal die Hälfte, 600 Millionen, dieses Tagesgeschäft im Freien machte. Also auf dem Land in der Regel, auf dem Feld. Meistens nach Einbruch der Dunkelheit, weil es dann ein bisschen diskreter ist, was natürlich ein Rattenschwanz von Problemen nach sich zog. Raubtiere, Kriminalität, Vergewaltigung, Schlangen auch und, nicht? Und Modi hat also gesagt, naja, das mit dem Hinduismus, das ist ja alles schön und gut, Wirtschaft auch, aber wir brauchen jetzt erstmal ein paar Klos. Und Indien fing also an, Millionen und Abermillionen von öffentlichen Toiletten zu bauen. Die sind nicht alle super luxuriös, aber es sind definitiv Toiletten und sie werden noch benutzt.
Wie sieht es mit den Problemen aus? Haben die abgenommen?
Insgesamt in ganz Indien? Also Sie meinen den mit dem Tagesgeschäft?
Schlangenbisse, Vergewaltigungen, all die Probleme, die Sie gerade benannt haben.
Also da, ich kenne da keine Statistiken, aber mit Sicherheit, natürlich. Also es ist tatsächlich gefährlich, mitten in der Nacht die Sache im Feld zu erledigen. Also es werden, das darf man immer nicht vergessen, es werden so häufig Menschen von Leoparden, gelegentlich auch Tigern oder Bären und so weiter angefallen oder auch gefressen. Das ist so alltäglich, es kommt kaum in die Zeitung. Die Schlangenbisse sowieso nicht, sind Hunderttausende im Jahr. Ne? Das lässt natürlich nach. Der wichtigste Punkt ist aber, wenn öffentliche Kloster sind, insbesondere für Mädchen, dann gehen die Mädchen nicht mehr mit 12, 13, 14 von der Schule ab, sondern sie bleiben da. Das ist das Beste.
So viele Fragen, die reinkommen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Kornwestheim von Gudrun. Sie sagt, es gibt so viele Elendsviertel und Unterdrückung der Armen und der Ärmsten, auch wenn Indien wirtschaftlich im Kommen ist. Warum müssen da weltweit Hilfsorganisationen einspringen? Kann nicht das eigene Land, also die Reichen, für ihre arme Bevölkerung sorgen?
Ja, ist eine gute Frage, Gudrun. Doch, Indien tut das schon und Indien macht auch eine ganze Menge, um die Armut, insbesondere die ärmste Armut, zu bekämpfen. Es gibt da viele, viele Subventionsprogramme und ich finde auch viele der Maßnahmen, die in dem Fall die Modi-Regierung gemacht hat, die gehen da absolut in die richtige Richtung. Also diese Subvention, die soziale Umverteilung effizienter zu machen, weniger Reibungsverluste, weniger Korruption, das ist alles schon gut. Die andere Frage, sollten Außenstehende, sagen wir mal Länder wie Deutschland, in Indien fördern? Ja, kann man so sehen und so sehen. Ich bin schon der Meinung, in einigen Bereichen, denken Sie an die aktuelle Gesundheitssituation auch in Indien, sollte Deutschland Indien da helfen, würde ich jetzt sagen, ja. Aber ist Indien auf Entwicklungshilfe im klassischen Sinne aus Deutschland angewiesen? Wäre ich persönlich jetzt tendenziell skeptisch, nein.
Ja, das ist ein Thema, was China gleichermaßen betrifft. Und wir sprechen hier über die größten Volkswirtschaften.
Richtig.
Also insofern sind das relevante Themen. Aus Östringen schreibt uns Jürgen Schnitzer. Wir haben 14 Jahre in Indien gelebt und gearbeitet mit eigener Firma. Wir wurden oft gefragt hier in Deutschland, was uns denn dort hält. Die Menschlichkeit, das Miteinander, das Füreinander-Dasein, das alles fehlt uns hier in Deutschland. Indien ist das liebegeregelte Chaos. Wir werden auch wieder zurückgehen. Was ist es denn für Sie? Sie zieht es ja auch wieder nach Indien.
Das ist sehr nah bei dem, was auch meine Erfahrung ist und was ich auch ganz wunderbar finde. Es ist ein anderer sozialer Kosmos als bei uns. Wir sind inzwischen in Deutschland oder im Westen im Allgemeinen noch eine sehr anonymisierte Gesellschaft. Wir leben alleine. Viele Menschen sind auch einsam, so Single-Haushalte und so weiter. Das ist in Indien nicht der Alltag. Und das Soziale in Indien, der Umgang in ihrem persönlichen Umfeld, im Kiez, selbst mit Fremden oder selbst mit Tieren, die ja auch allgegenwärtig sind, ja, ist einfach wunderbar. Ich stimme dem völlig zu.
Wie ist das mit der Nachbarschaft in Indien?
Naja, jeder kennt jeden und jeder, der es wissen möchte, weiß auch vom anderen so ziemlich alles. Wahrscheinlich sogar mehr, als man unbedingt gut findet. Also es gibt wenige Geheimnisse, so würde ich mal sagen.
Dann wissen Ihre Nachbarn dort wahrscheinlich auch von Ihrer heimlichen Leidenschaft, die dann nicht mehr heimlich ist. Die nennt sich Donald. Was hat es auf sich mit Ihrer Liebe zu Donald Duck und Mickey Mouse?
Das ist ganz harmlos. Ich lese den Zauber seit 45 Jahren oder noch ein bisschen mehr und kenne mich insofern in Entenhausen. Da ist, wo das Ganze spielt, einfach ein bisschen überdurchschnittlich aus. Aber ich bin Lektor da. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht nach wahnsinnig viel. Das ist es natürlich gar nicht. Ich bin da im Verlag das kleinste Rad am Wagen in Entenhausen. Ich glaube, es gibt auch 3 oder so Lektoren. Keine Ahnung. Aber ich lektoriere Donald Duck und Mickey Mouse und wie sie alle heißen.
Wie lektoriert man Donald Duck und Mickey Mouse? Da würde man doch fast denken, die brauchen gar keinen Lektor.
Ah ja, doch. Das ist auch nur ein Text. Ein Comic ist auch nur ein Text, nicht anders als ein Buch. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber mein Job, der ist erstens sehr spaßig und der ist eigentlich auch harmlos. Ich kriege das fast fertige Produkt. Es fehlt nur die Überschrift. Die wird künstlerisch aufbereitet und so. So, und der ganze Zauber ist fertig. Bildchen, Textchen.
Also im Grunde, Sie füllen Sprechblasen, wenn Sie ihnen nicht ganz schlüssig sind.
Nee. Ich kriege erstmal das Ding und meine Herangehensweise ist dann, so, jetzt unterhaltet mich mal. Ich lese das. So, ich lektoriere das. Und da gibt es dann alle möglichen Ebenen. Angefangen vom, die deutsche Rechtschreibung wechselt häufiger als ich meine Leibwäsche. Das ist schon mal ein Problem. Sie müssen, also wenn ich irgendwo Rechtschreibfehler sehe, natürlich, das wird korrigiert. Grammatische Fehler, grammatikalische Fehler und. Aber das geht auch hin. Ganz große Dinge sind Plot-Dinge. Der Plot macht einfach keinen Sinn. Es kommt erstaunlich häufig vor. Es sind unlogische Aspekte drin. Bis hin zu Oma Duck, die Oma Duck von Donald Duck und Tick, Trick und Track, die artikuliert sich anders als beispielsweise Panzerknacker-Sprech, ja, oder Onkel Dagobert oder so. Und Sie müssen da so ein bisschen auf die Tonalität auch auf achten. Und also es hat also ganz, ganz viele Ebenen. Ach, und ich hübsche da tendenziell so ein ganz klein bisschen auf. Also wie gesagt, das ist nicht wahnsinnig wichtig, aber ungemein spaßig natürlich.
Welche Rolle in Entenhausen würden Sie denn gerne einnehmen.
Naja, ich bin an und für sich Wirtschaftsjournalist. Also ich bin so ein ganz klein bisschen für Dagobert Duck natürlich prädestiniert. Ja, wobei der Mann ist charakterlich natürlich auffällig. Ja, also aber so eine gewisse Affinität durch meinen Beruf habe ich natürlich. Das ist aber nicht der Sympathieträger. Was Sympathieträger angeht, es gibt drei Damen, die sich alle ganz reizend sind um Onkel Dagobert, also den Fantastilliardär, den reichsten Erbe der Geschichte kümmern. Und diese drei Damen scheitern alle immer wieder an ihm und geben doch nicht auf. Und das finde ich großartig. Das ist einmal seine Sekretärin Frau Rührig, das ist Gitta Ganz, die ist ständig in ihn vernarrt. Und das ist die Oberhexe Gundel Gaukelei, die seinen Glückszähler will, kriegt ihn aber nie und gibt trotzdem nicht auf. Die drei Damen finde ich fabelhaft, meine liebsten Charaktere.
Und wie weit greifen Sie in eine Geschichte ein als Lektor?
Ach, nicht so wahnsinnig. Ich gebe da eigentlich den berühmten Senf dazu. Da gibt es eine ganze Menge, vielleicht 20, 30, 40 Dinge pro Geschichte, die ändere ich definitiv. Oder ich sage, das muss geändert werden. Wird es dann in der Regel auch, wo einfach Dinge falsch sind oder objektiv nicht gut sind. Ne? Und da gebe ich meinen Senf dazu, da hört man noch sehr auf mich, habe ich den Eindruck.
Was rauszuhören ist, Sie sind nach wie vor großer Fan und das seit 45 Jahren. Wie sind Sie denn an den Job gekommen?
Ich saß putzigerweise in Delhi. Wir hatten gerade die Demonetisierung, also das große Bargeldverbot vor knapp 4 Jahren in Delhi. Ich sah das auf Facebook, dass die irgendwie Lektoren brauchten. Und ich schickte tatsächlich eine Nachricht mit 3 Sätzen und habe denen erklärt, warum ich erstens ihr Mann bin und sie mich zweitens unbedingt engagieren müssen. Das war eine sehr erfolgreiche E-Mail, muss ich sagen. Sie war allerdings auch sehr witzig, so mit sprachlichen Fehlern und so. Und ich deute das jetzt im Rückblick so, die haben mich dann so eine Art unwissend einen Probedurchlauf machen lassen, haben dann festgestellt, naja, so viel Quatsch veranstaltet ihr nicht. Und so hat sich das dann ganz natürlich entwickelt. Aber es fing tatsächlich in Delhi an, ja.
Und spannendes Thema, was Sie gerade auch noch angeschnitten haben, nämlich 2016 waren plötzlich Banknoten nichts mehr wert. Was wollte Modi damit bezwecken?
Ja, die Modi-Regierung hatte damals den Gedanken, Schwarzgeld im weiteren Sinne, illegal erworbenes Geld, aus dem Verkehr zu ziehen. Und der Ansatz war damals in der Tat, ungefähr 85-87% des umlaufenden Bargelds de facto für ungültig zu erklären. Das waren die 500-Rupien-Scheine und die 1000-Rupien-Scheine. 500 Rupies war damals vielleicht so 7-8 Euro ungefähr von der Dimension. Ne? Da waren also mehr als 80% des Bargelds plötzlich wertlos.
Toll. Wenn das hier passieren würde, würde man natürlich denken, die Menschen stehen auf der Straße, demonstrieren, lassen sich das nicht gefallen. Was passierte in Indien?
Ja, die Menschen standen auch auf der Straße, aber nicht demonstrierend, sondern die standen bei der Bank und zwar mitunter 6 Wochen, mit Unterbrechung natürlich, um teils ein bisschen einzuzahlen, was man damals konnte, um teils auch Geld abzuheben oder dann später neue Geldscheine, die nach Wochen erst kamen, sich zu besorgen und so weiter. Was aber nicht passiert, also es gab auch Demonstrationen, es gab auch Proteste, aber in sehr übersichtlichem Umfang, was mich damals sehr, sehr erstaunt hat, muss ich sagen. Das war eine einzige Katastrophe, was damals passiert ist.
Ist es eine indische Mentalität, das so anzunehmen?
Ich glaube schon. Wissen Sie, Mohandas Gandhi, bei uns bekannt als Mahatma Gandhi, ne, ist eine der ganz großen Figuren im 20. Jahrhundert. Der hat das in anderen Worten aber mal sehr schön formuliert. Wenn es eines gibt, was Indien auszeichnet, die indische Gesellschaft auszeichnet, dann ist es die Fähigkeit, Schocks zu durchstehen und zu überleben. Ich glaube, das war sehr weise und ziemlich gut getroffen, ja. Also Indien steht tatsächlich, damals die Demonetisierung oder aktuell auch die Pandemie, meines Erachtens diese Situation sehr viel besser durch, als wir das jemals könnten. Wir haben das irgendwie verlernt, glaube ich.
Ziel war es damit unter anderem auch die Korruption zu beseitigen.
Richtig, ja.
Was hat Modi damit denn am Ende erreicht?
Ich würde sagen, eigentlich gar nichts. Also das gesamte Bargeld, was damals abgeschöpft wurde gewissermaßen, ist auf Umwegen im Laufe der Monate wieder zurück ins Finanzsystem gedröpselt. Und mit Sicherheit auch mit Einzelverlusten, aber im Wesentlichen auch das gesamte Schwarzgeld, was in der Tat in der indischen Gesellschaft war. Man muss aber eins auch berücksichtigen, Indien hatte lange Einkommensteuersätze, die können wir uns hier gar nicht vorstellen. Also unter Indira Gandhi beispielsweise phasenweise von mehr als 99% an Einkommensteuer, die zu zahlen war. Ja, damals hat man sich gar nicht anders helfen können, als mit irgendwie Bargeld zurückzuhalten. Sie wären sonst pleite gegangen.
Jetzt schwächelt die indische Wirtschaft. Ja. Jeder Vierte ist arbeitslos. Wo geht es hin?
My two cents. Die indische Wirtschaft schwächelt. Wir haben jetzt im ersten Quartal, das erste indische Quartal ist unser zweites Quartal. Das Geschäftsjahr fängt am 1. April an. Wahrscheinlich plus minus um ein Viertel oder so eingebrochen wegen der Pandemie. Ich persönlich würde sagen, also es ist dramatisch und in der Tat, es gibt große Existenznot in großen Teilen der Gesellschaft in Indien. Das ist gar keine Frage. Andererseits gibt es auch gute Bewahrungsmechanismen, die wir hier vielleicht nicht haben. Aber das wird noch einige Monate so weitergehen, bis Indien aus dieser Pandemiesituation raus ist und sich wieder wieder nach und nach normalisiert. Ich persönlich bin aber der Meinung, das wird am langfristigen wirtschaftlichen Aufstieg Indiens nicht das Geringste ändern. Das ist in der Tat eine empfindliche Zäsur, dramatisch. Aber langfristig, nein, Indien wird sich weiterentwickeln.
Was muss sich an der deutschen Perspektive auf Indien ändern?
Ich würde sagen, es ist schon mal viel gewonnen, wenn wir erstmal das entlernen, was wir alle über Indien zu wissen glauben. Ja, diese Dinge, über die wir am Anfang schon gesprochen haben.
Die typischen
Armut,
Klischees.
Genau, die typischen Klischees. Also die erstmal in die Schublade zu tun und nicht wieder rauszuholen, ist schon mal viel gewonnen. Und ansonsten würde ich sagen, sich mit dem Land beschäftigen, hinfahren, auch in Orte, die man vielleicht nicht als besonders sexy vermuten würde. Ich persönlich liebe Kolkata. Sie glauben gar nicht, wie toll man da essen kann. Ja? Fahren Sie mal nach Kolkata über Weihnachten, ist super.
Und ganz unterschiedliche Perspektiven, die Sie dann auch noch auf die bekannteste Inderin werfen, nämlich Mutter Teresa. Also sehr lesenswert. Herzlichen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute.
Vielen, Michael
vielen Braun, Alexander.
Eins gehört. SWR1.